Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst aus dem schönen und sonnigen Heidelberg heute mal wieder. Ja, seid willkommen und freue mich, dass ihr den Gottesdienst mit uns zusammen hier feiert. Es geht heute um die Kraft Gottes. Ich weiß nicht, ja, was du heute Morgen fühlst, ob du die Kraft Gottes spürst heute. Ich glaube, es ist ja gut, uns ganz neu danach auszustrecken und auch gemeinsam zu beten, dass Gottes Kraft, dass sie kommt, dass sie auch in seine Gemeinde kommt, dass sie ja wiederkommt und dass sie viel stärker kommt und uns berührt. Ja, und so will ich auch am Anfang, ja, für den Gottesdienst und ja, auch dafür beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir ja zusammen feiern. Ich danke dir, dass du ja mit uns bist, dass du auf deine Gemeinde schaust. Und Herr, ich bete, dass du deine Kraft ganz neu ausgießt auf dein Volk, auf deine Gemeinde, dass deine Kraft, dass sie ganz neu sichtbar wird und spürbar wird und erfahrbar wird, ja, in einem jeden, ja, von denen, die an dich glauben, die dich suchen und die auf dich hoffen. Jesus, danke dafür. Du bist die Kraft, die mein Herz bewegt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst Amen.
Amen. So, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu unserem ersten Frühlingsgottesdienst. Also in Heidelberg beginnt der Frühling, es kommt neues Leben und das ist für mich immer eine besonders schöne Jahreszeit. Ich denke und ich hoffe, viele von euch haben unsere Serie gesehen über Heilung, die vier Teile, die ich die letzten Wochen veröffentlicht habe. Und heute gibt es dazu den Teil 5. Aber keine Angst, auch wenn ihr nicht gesehen habt, ich werde euch mit reinnehmen, ganz am Anfang. Es soll nämlich heute, ja, um Kraft und Wunder gehen. Und ist ein für mich ganz spannendes Thema. Ich glaube auch was Gott gerade betonen will. Und ich möchte heute mit euch auch da wieder ein bisschen tiefer in der Bibel graben, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass wenn wir wirklich biblische Erkenntnis haben, dass wir dann anders beten können, dass wir, ich sage es jetzt mal ketzerisch, vielleicht richtiger beten können und dass wir dann hoffentlich auch mehr erfahren. Ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass bei dem Thema Kraft und Wunder etwas Luft nach oben ist. Wobei etwas 99,x% ist. Okay, ich habe ein paar Teile. Erstens nochmal Einleitung oder so ein bisschen Rückblick über die wichtigsten Begriffe, die ich beim letzten Mal eigentlich erklärt habe. Dann zweitens das Thema, Gott ist ein Gott der Kraft, Gott ist ein Gott der Wunder. Dann Punkt Nummer drei, Gott gibt seine Kraft weiter. Und Punkt Nummer vier, Blockaden und Widerstände. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und natürlich fünf, Ausblick bzw. was möchte denn Gott jetzt tun oder was sollen wir tun? So, ich komme zum Punkt 1. Da möchte ich mit euch nochmal zurückgehen und nochmal diese Begriffe, die im Neuen Testament so wichtig sind, nämlich den Begriff Therapeio im Griechischen und das Wort Hiaomai. Und heute werde ich es ergänzen um das Wort Dynamis. Also, zuerst das Wort Therapeio, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, Therapeio kommt 43 Mal im Neuen Testament vor. Immer ganz wichtig in dem Zusammenhang, es heißt, Jesus heilte alle Krankheit, allen Makel, alles, jedes Gebrechen. Ja, Matthäus 9, Matthäus 10 und viele andere Stellen, da finden wir diesen Begriff Therapeio. Und Therapeio, ja, vom Namen her liegt sofort auf der Hand. Therapeio hat was mit dem Therapeuten zu tun und von der eigentlichen Grundbedeutung bedeutet es eigentlich pflegen, dienen stärken. Ja, das heißt also, wenn Jesus alles heilt in dem Sinn, dann dient er allen, die nicht ja, komplett in Ordnung sind. Das heißt, er dient uns allen und er gibt diesen Auftrag weiter. Das heißt, auch wir sollen allen Menschen dienen. Und das Wichtige bei diesem Begriff ist, dass dieses Wort sich auch noch in der Ewigkeit findet, Offenbarung 22, wo es heißt, die Blätter des Lebensbaumes dienen zur Heilung der Nationen. Dann fragt man sich, warum in der Ewigkeit noch Heilung? Ja, Krankheit gibt es dort nicht mehr, aber es kann immer noch besser werden. Und das ist dieser wunderbare, schöne Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, dass Gott einen Kreislauf ja, wiederherstellen will, ein Kreislauf der Stärkung, ein Kreislauf der Ermutigung, ein Kreislauf, bei dem alles immer besser wird. Das ist eines der wichtigsten Ziele und das dürfen wir bei allem anderen, auch bei dem Thema, was heute unser Schwerpunkt ist, nicht vergessen, weil in der Ewigkeit werden wir in dem Sinn keine Wunder mehr erleben, aber der Begriff, also der Prozess des immer Besserwerdens, der wird in Ewigkeit weitergehen. Der zweite Begriff ist der Begriff Hia Omai. Den findest du ganz besonders bei Lukas, habe ich auch erwähnt. Ja, Lukas, der Arzt. Ja, Arzt im Griechischen Hiatros. Also merkt er schon, ja. Hia Omai, Heilung. Hiatros ist der Arzt, hat also direkt damit zu tun. Und das ist das biblische Wort Rapha vom Alten Testament. Und diese Art von Heilung hat viel mit Wiederherstellung zu tun. Du findest im Alten Testament sogar den Ausdruck, dass Gott von Sünden heilen kann. Und zwar in dem Sinn, vielleicht eher von der Auswirkung der Sünde, nämlich von dem Getrenntsein von Gott. Also bei Heilung geht es immer, dass sozusagen eine zerbrochene Beziehung wiederhergestellt wird. Das findest du auch wiederholt, zum Beispiel Lukas 5, Vers 17, Lukas 6, Vers 19. Da heißt zum Beispiel, es ging Kraft von ihm aus und heilte sie alle. Also all die, die in der Gegenwart Gottes, Jesus in dem Fall waren, und da wird es jetzt schon interessanter und präziser, kommen wir jetzt schon zu unserem heutigen Thema, die sozusagen nah bei Jesus waren und ganz besonders die, die ihn berührt haben. Da haben wir also wirklich den Kontakt und auch den Kontakt zum Beispiel durch Hand oder Handauflegung, ja, die wurden geheilt. Und da geht es jetzt einfach um diesen ja, Prozess auch der Wiederherstellung. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen, ja, wenn du so willst, ein Stück fast zur Voraussetzung von dieser Form der Heilung und was auch bei den Stellen fast immer zusammen erwähnt wird. Hier Lukas 6, Vers 19 heißt nämlich, denn es ging Kraft von ihm aus. Also von Jesus ging Kraft aus und heilte sie alle. Oder Lukas 5, Vers 17, des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Und da sind wir jetzt bei unserem heutigen Begriff Dynamis. Er kennt bestimmt das Wort Dynamit. Ja? Oder Dynamo kommt auch davon her. Ja? Und Dynamit, ja, Dynamit hat eine inwendige Kraft, eine inwendige Fähigkeit, was zu tun. Und ja, Dynamis wird meistens im Neuen Testament mit Kraft übersetzt. Aber es ist eben Kraft, Stärke, es ist eine inwendige Fähigkeit, etwas zu tun. Und diesen Begriff findest du 115 Mal im Neuen Testament. Also, wenn du es jetzt mit den anderen vergleichst, merkst du schon, wie wichtig Dynamis ist. Und das ist natürlich auch ganz, ganz unterschiedlich von den Bedeutungen. Ist nicht nur bei Heilung, sondern eben auch, dass Gott ein Gott der Kraft ist, wie wir gleich sehen werden. Ja. Und Dynamis kommt vor dem Verb, beziehungsweise hängen die halt zusammen, Dynamai. Und Dynamai, das ist nochmal interessant für uns zum Verstehen, würdest du einfach übersetzen mit fähig sein, in der Lage sein. Ja? Die inwendige Fähigkeit, Kraft zu haben, etwas zu tun. Und wenn das zum Beispiel, ja, jetzt kommen wir zurück nochmal auf Hiaomai, wenn jetzt diese Kraft nicht da ist, dann geschieht auch keine Heilung. Also zumindest keine Heilung in dem Sinne der Wiederherstellung. Wir brauchen diese Kraft Gottes, ja, und diese Kraft, das muss ich gleich mal sagen, die ist erfahrbar, die ist spürbar, die kann in dich reinfließen, es kann sogar was rausfließen, weil Jesus sagt, als die blutflüssige Frau ihn berührt hat, ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Ja? Diese Kraft ist aus ihm rausgegangen, ist in die Frau reingeflossen, hat die Frau geheilt. Jesus hatte danach weniger Kraft. Ja? Das Ganze ist analog zum Strom. Ja? Strom fließt raus, wenn kein Strom da ist, dann geht die Glühbirne auch nicht. Aber wenn Strom fließt, dann leuchtet was oder geschieht irgendwas, aber der Strom muss irgendwo herkommen. Ja? Und wenn jetzt Jesus nicht angeschlossen wäre an die Kraft Gottes, ja, dann wäre Jesus ganz schnell leer, ja, wie ein Akku, und er könnte nicht mehr heilen. Und ich glaube, das müssen wir ganz klar verstehen. Ja. Es ist die ewige Kraft, es ist die, ja, die Kraft Gottes, die hier durch Jesus durchgeflossen ist, um zu heilen. Genau, also das sind die drei Worte nochmal, Therapeio, Hiaomai und jetzt eben Dynamis. Dynamis ist die Kraft. Und jetzt gibt es was ganz Besonderes, das müssen wir noch wissen, weil wenn jetzt in der Bibel, ja, Dynamis, ja, das Wort Kraft im Plural verwendet wird, dann wird es übersetzt, und jetzt ratet mal, nicht mit Kräfte, sondern Wunder. Wunder, ja, im Neuen Testament ist die Bezeichnung, wenn viel Kraft fließt, ja, und wenn viel Kraft fließt, ja, dann geschehen Wunder. Das ist, glaube ich, ganz spannend und wichtig, wenn ein bisschen, wenn normal Kraft fließt, dann geschieht Heilung in dem Prozess der langsamen oder beständigen Wiederherstellung. Wenn aber ein Kraftschub kommt, ja, dann geschieht sozusagen das, was sonst in längerer Zeit geschieht, kurz. Ja. Das kannst du auch wieder mit dem Strom vergleichen. Hier, das ist Strom ein sehr gutes, ja, Vergleichselement. Wenn viel Strom fließt, kannst du was in kurzer Zeit machen. Ja? Wenn wenig Strom fließt, brauchst du vielleicht für das sehr lange. Ja? Das einfachste Beispiel Wasserkocher. Wenn viel, ja, Kraft, also wenn viel Strom, wenn viel Kilowatt rausfließen, ja, dann wird Wasser schnell gekocht. Ja? Sonst brauchst du einfach lang. Und je nachdem, wie es halt ist, kannst du mit einer großen Kraftwirkung ganz schnell einen Prozess machen oder, ja, geschieht ein Prozess, der sonst viel länger dauert. Aber das Prinzip dahinter ist eigentlich dasselbe. Ja? Also Kraftwirkungen Gottes geschehen, wenn punktuell viel Kraft fließt, um was in kurzer Zeit zu verändern. Ja? Und Gott ist ein Gott, der immer wieder genau das tut, getan hat und wieder tun will. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Gott ist ein Gott der Kraft oder, jetzt versteht ihr das schon, Gott ist ein Gott der Wunder. Das heißt eigentlich im Prinzip dasselbe, ja? Weil der, der die Kraft hat, ja, der inwendig befähigt ist, der, der die Energie hat, der ist befähigt, Wunder zu tun. Einer der bekanntesten Aussprüche, Matthäus 19, Vers 26, bei Gott sind alle Dinge möglich. Korrekt, alle Dinge heißt pas, also alles. Und bei möglich steht Dynatos. Dynatos kommt vom selben Wort, Dynamai, Dynamis. Ja? Also Gott hat die Fähigkeit, hat inwendig alle Fähigkeit und deshalb ist alles bei Gott möglich. Erster Korinther 6, Vers 14. Ich habe jetzt nur ganz wenige Verse genommen, aber den finde ich zentral für uns im Verständnis des Christentums. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Dynamis. Also heißt, die Auferstehung von Jesus, das wichtigste und zentralste Wunder des Neuen Testamentes, ist natürlich durch die Kraft Gottes geschehen. Und nur weil die Kraft Gottes in den toten Leichnam hineinkam, wurde der Leichnam wieder lebendig. Und alles, was außer Takt war oder vielleicht schon, ja, nicht mehr in Ordnung war, wurde wiederhergestellt. Und weil da nicht nur ein bisschen Kraft kam, sondern wusch die Kraft, war es ein Wunder. Und Jesus stand von den Toten auf. Und genauso in derselben Weise wird am Ende der Zeit die Auferstehung der Toten geschehen. Die Kraft Gottes wird sich erweisen außerordentlich und wird alle, die in Jesus Christus gestorben sind, berühren, so dass sie auferstehen. Es ist dieselbe Kraft. Und das ist natürlich das Zentrum des christlichen Glaubens. Ja, wenn wir an die Auferstehung glauben, dann glauben wir eben auch an die Kraft Gottes. Und andersrum, jedes Mal, wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, dann bezeugen wir die Kraft Gottes. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Deshalb müssen wir immer wieder proklamieren und ja, bestätigen, Jesus ist auferstanden. Gott hat dieses außergewöhnliche Wunder getan. Und aber nicht nur das, sondern dann gibt es in der Offenbarung noch einen Vers, der eben für das Ganze auch wichtig ist, Offenbarung 5, Vers 12. Wir haben dieses Lied vorhin gesungen. Wenn ihr genau aufgepasst habt, habt ihr gemerkt, dass Miriam das eigentlich in Anführungszeichen falsch gesungen hat. Sie hat es nicht falsch gesungen, sondern sie hat es richtig gesungen, weil der Text eigentlich falsch ist. Da heißt's, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, also Jesus, der geschlachtet worden ist, zu nehmen, die Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Also Jesus, der geopfert worden ist, ja, der sich hingegeben hat, er ist würdig, alle Kraft zu empfangen. Das heißt, Jesus im Himmel, das Lamm, hat jetzt alle Kraft und er bekommt auch immer wieder Kraft durch die Anbetung. Ja, nochmal dazu. Ja, das ist das sozusagen, dass Jesus eigentlich ja, auch ständig an Kraft zunimmt. Ja, ich weiß nicht, ob er das weiß nicht, ob es theologisch ganz korrekt ist, aber stellt euch vor, wenn wir Jesus anbeten, ja, mit unserer Kraft, dann geben wir Jesus die Kraft zurück. Die Kraft ist ja nicht weg, ja. Und Jesus wird mit dieser Kraft handeln. Und je mehr Leute Jesus anbeten, umso mehr bekommt Jesus eigentlich Kraft, die es sozusagen in den Kreislauf zurückgibt, ja. Ich glaube, dass es da sogar an eine Zunahme von Kraft noch geben kann, obwohl ja Jesus schon alle Kraft hat, weil er die Kraft Gottes hat. Ja, aber es wird auch ein Kreislauf der Kraft zwischen Jesus als Mensch und uns als Menschen, ja, neu initiiert. Kein Kreislauf des Fluchens und des Tötens, sondern ein Kreislauf der Kraft und der Wirkung der Kraft. Ja, und das ist neben dem Aspekt, dass Jesus ja als Gott sowieso alle Kraft hat, in der Position, wie er jetzt wieder ist, ein zusätzlicher Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist. Ja, also hier haben wir ja den Gott, bei dem alle Dinge, alles möglich ist. Ja, wir haben das zentrale Wunder im Christentum als Begründung des Christentums und jetzt unseren verherrlichten Christus, der alle Kraft hat. Er hat nicht nur alle Macht, ja, wie es im Evangelium von Matthäus heißt, jedes Recht, ja, was zu tun, sondern er hat eben auch alle Kraft, alle Fähigkeit, etwas zu tun. Genau, und das. Ja, natürlich, weil Gott ein Gott der Kraft, ein Gott der Wunder ist, sehen wir im Hand der ganzen Bibel, dass es ein zentrales Motiv ist. Und wir werden gleich sehen, es ist immer eigentlich auch das Motiv, was eine Religion, sag's jetzt mal, begründet. Ja, wir haben zwei entscheidende Stellen, ja, es ist die Auszugsgeschichte von Israel, wo in gewisser Weise Israel als Volk gerufen wird, was die zentrale, sag's jetzt mal, Gründungsgeschichte oder Befreiungsgeschichte von Israel ist, wo sich das Alte Testament darauf beruht. Und wir haben natürlich die Jesusgeschichte, wo wir Christen uns darauf beziehen. Und beide haben mit außerordentlichen Kraftwirkungen zu tun. Wir gehen kurz zu Mose, weil wir auf die Stellen oder auf die Sache dann zurückkommen. Als Mose gerufen wird, Israel zu befreien, bekommt Mose den Stab und dann heißt, und mit diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, damit du die Zeichen, damit sollst du die Zeichen tun. Und später, Exodus 4, Vers 21, und der Herr sprach zu Mose: Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, dass du all die Wunder, die ich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tust. Also, Gott befreit sein Volk durch Zeichen und Wunder. Es ist die Kraft Gottes, die notwendig ist, um Israel zu befreien. Und es ist gleichzeitig die Kraft Gottes, die das begründet, die sozusagen auch das Fundament ist. Und das findest du im Alten Testament durchgehend, dass sich Israel immer wieder an dieses sozusagen grundlegendes Handeln Gottes erinnert, in einer Zeit, und jetzt wird schon für uns spannend, wo die Kraft zurückgegangen ist oder scheinbar gar nicht da ist. Und dann gibt es in den Psalmen und auch bei den Propheten immer wieder dieses Gebet: Gott, steh doch auf in der Weise, wie du dich erwiesen hast, als du Israel aus der Gefangenschaft befreit hast. Und das heißt immer, wir beten zu dem Gott der Kraft, dass sich der Gott als der, der die Kraft hat, erweist. Ja? Zum Beispiel Psalm 105, Vers 26 hat es ja nicht direkt was dazu tun. Er sandte Mose seinen Knecht, Und Aaron, den er auserwählt hatte, sie taten unter ihnen seine Zeichen und Wunder im Lande Hams, also Ham ist Ägypten. Oder Psalm 77, hier ist es deutlicher, ich will gedenken der Taten Jahs, ja, Taten kannst du auch Wunder übersetzen. Deiner Wunder von alters her will ich gedenken. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kundgetan unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Also hier, du bist der Gott, der Wunder getan hat, und sogar du hast deine Wunder ja vor den Völkern bewiesen, ja? Also auch als sichtbares Zeichen. Und genauso, ja, wie sozusagen diese Wundertätigkeit von Gott zur Zeit der Befreiung, ja, und dann auch noch, wenn du so willst, Landführung oder Landeinnahme, ja, da war, so haben wir es dann genauso im Neuen Testament. Da heißt Lukas 4, Vers 36, Entsetzen kam über alle und sie redeten und sprachen, was ist das für ein Wort, als Jesus sozusagen in Erscheinung getreten ist, hat die Dämonen rausgeschmissen, dann heißt, denn mit Vollmacht und Kraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Das war in einer Zeit, das müssen wir verstehen, wo einige probiert haben, Dämonen rauszuschmeißen und es hat nicht geklappt. Die Dämonen fuhren nämlich nicht auf. Und dann kam Jesus. Und mit Vollmacht und Kraft hat er den unreinen Geistern geboten. Das heißt, da war die Kraft Gottes dahinter. Ja? Und deshalb, Vers 37, und die Kunde von ihm ging hinaus in jeden Ort der Umgegend. Und wenn du weiterliest, dann kamen sie alle. Ja? Also wo die Kraft Gottes gewirkt hat, da kamen die Menschen. Das ist ganz einfach, ja. Wenn wir uns das heute bewusst machen, wenn die Menschen nicht kommen, dann gibt es keine Kraft. Und wenn wirklich Kraft Gottes da ist, dann kommen die Menschen, vielleicht nicht alle, aber es kommen viele Menschen, weil sie wissen, dass sie die Kraft Gottes brauchen. Ja. Und wir können viel, ja, machen, wir können viel Programme machen, das ist vielleicht nett, das ist gut, aber letztendlich brauchen wir neu die Kraft Gottes. Und wir sehen hier im Neuen Testament wie im Alten Testament ganz klar, wie zentral es ist. Ja, Lukas 5, Vers 17 habe ich schon zitiert, Lukas 6, Vers 19 auch. Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Und dann findest du im Neuen Testament das als letzten Vers in einer Predigt, Apostelgeschichte 10, es muss Petrus sein, eine Zusammenfassung über Jesus. Und das ist eigentlich eine der schönsten Zusammenfassungen und ist so zentral. Jesus von Nazareth, wie Gott, also Gott der Vater, ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. In diesem einen Vers findest du eigentlich die Befreiungsgeschichte des Neuen Testaments in einer Analogie zum Alten Testament. Ja? Gott sandte Mose, ja, und Mose setzte das Volk frei, was von den Ägyptern überwältigt war, ja, weil Gott mit ihm war und führte das Volk heraus. Und hier hast du Jesus von Nazareth und er wurde mit Kraft gesalbt und hat alle Menschen geheilt. Hier steht jetzt, wenn ihr ja, schlau seid, das Wort Hiaomai, ja, und er führt sie aus der Abhängigkeit, ja, oder aus dem Überwältigtsein. Ich finde es so schön, weil es hier auch ein Stück nicht nur die Schuld des Volkes, sondern auch die Unfähigkeit, die Kraftlosigkeit des Opfers des Volkes betont, dass Jesus sozusagen die Überwältigten befreit. Also es ist eigentlich eher ein Befreiungsansatz, und er befreit sie, weil Gott mit ihm war. Ja? Und das ist sozusagen, das ist die Begründungsgeschichte des Christentums. Ja? Gott war mit Jesus, er hat ihn gesalbt mit Heiligem Geist und mit Kraft, um die Menschen aus der Sünde und der Abhängigkeit vom Teufel und den Dämonen raus zu befreien und sie wieder Gott zuzuführen. Also hier haben wir den Gott der Kraft, wie er wirkt in den Befreiungsgeschichten im Alten Testament und im Neuen Testament. So, Punkt Nummer 3. Das hat jetzt damit zu tun, Gott bzw. Jesus, je nachdem, wie du willst, gibt seine Kraft weiter. Jetzt kommen wir zum Punkt, der ganz wichtig ist und den wir in unserer heutigen Zeit mehr und mehr wieder brauchen. Jesus macht zwei Dinge mit seinen Jüngern. Erstens bevollmächtigte er sie, Matthäus 10, er gibt ihnen das Recht, die Autorität, alle Kranken zu heilen. Aber er bevollmächtigt sie nicht nur, sondern er gibt ihnen Kraft. Das finden wir in Lukas 9. Da heißt, als er die 12 zusammengerufen hatte, er ruft sie also zu sich in seine Nähe, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Also wir haben hier eine Übertragung von Kraft von Jesus an seine Jünger. Und nur deshalb hatten sie auch die Kraft, das was geschieht. Sie hatten nicht nur das Recht, die Autorität, sondern auch die Kraft. Und wir brauchen beides, die Autorität und die Kraft. Und dieses Motiv, dass Jesus uns mit seiner Kraft ausrüstet, ja, damit wir was tun können für ihn, ist das zentrale Motiv überhaupt auch des Christentums, wenn du so willst, jeder Form der Mission an der Welt. Lukas 24, Vers 49 hier nicht in Bezug auf Heilung, sondern umfassender. Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Oder selbe Stelle letztendlich, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Also keine wirkliche Zeugenschaft ohne die Kraft Gottes. Kein wirklicher Heilungsdienst ohne die Kraft Gottes. Ja, wir brauchen die Kraft Gottes und wir sehen hier auch im Biblischen, das ist nicht nur einmal, wo Jesus seine Jünger sozusagen Kraft gibt, sondern hier mehrmals. Und wir haben schon gelernt, Kraft überträgt sich durch Nähe, sogar manchmal durch Handauflegung. Und wenn die Nähe nicht da ist, geht die Kraft irgendwann weg. Heißt, kennt vielleicht der ein oder andere, er hat mal ein besonderes Erlebnis gehabt mit Jesus, manchmal sogar bei unserer Bekehrung, wo was Außergewöhnliches geschieht. Es kommt ein Stück Kraft in uns rein. Tatsächlich geschehen dann vielleicht auch Dinge und dann geht aber die Kraft weg. Und wenn die Kraft weg ist, ganz ehrlich Leute, dann können wir nichts mehr tun. Dann sind wir nicht mehr fähig. Und zwar fähig in diesem wirklichen Sinn von dünner Mai. Ja? Fähig sein. Wir haben, und das ist der Unterschied, in uns selbst nicht die Fähigkeit, irgendwas zu tun. Wir müssen immer wieder sozusagen mit der Fähigkeit Gottes befähigt werden. So ist es dann letztendlich nicht unsere Fähigkeit, sondern seine Fähigkeit. Und trotzdem sind wir es, die es tun. Wir gucken noch ein bisschen weiter in die Urgemeinde, Kraft und Wunder in der Urgemeinde. Das erste Wunder geschieht, der Lahme an der Pforte des Tempels steht auf, die Jünger werden sofort festgenommen, ja, war nicht erlaubt, Wunder zu tun. Nachdem sie sie in die Mitte gestellt haben, die diese festgenommen haben, fragten sie, also die feindlichen Pharisäer, Schriftgelehrten, in welcher Kraft habt ihr das getan? Ja, sie sehen eindeutig, es hat eine spezielle Kraft gebraucht, dass der, der so und so viele Jahre gelähmt war, geheilt wurde. Und dann sagen sie, ja, es war die Kraft Gottes. Es ist die Kraft, die in dem Namen Jesus ist. Weiter Apostelgeschichte 6, Vers 8. Stephanus aber, voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es sind nur ein paar Bibelstellen. Ja, du könntest viel mehr finden. Also Stephanus, selbst der Diakon, war erfüllt mit der Kraft. Deshalb tat er das. Apostelgeschichte 19, Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände von Paulus. Ja, und da haben wir das hin. Paulus hat sogar auf Tücher die Hände aufgelegt und die Kraft Gottes fließt in die Tücher hinein. Und wenn man die Tücher dann auf die Menschen gelegt hat, war sie übertragen, wurden sie geheilt. Also die Kraft war sogar oder ist übertragbar. Ja? Verrückt, ja, aber die Hände, Paulus war erfüllt in dieser Zeit mit der Kraft Gottes, hat die Hände auf die Taschentücher oder wie auch immer, macht mir heute auch noch. Und wenn Leute echt Kraft haben, ja, gibt so viele Zeugnisse, wo du sozusagen dann das auf die Kranken gelegt hast und Heilung geschehen ist. Ja, aber wenn Paulus keine Kraft gehabt hätte, inwendig in sich, dann wäre es ein totes Ritual gewesen. Aber wir sehen, die Urgemeinde war voll von Kraft. Und deshalb komme ich jetzt zu einem für mich der spannendsten Punkte, die Geistesgaben. Ja, Brief des Paulus an die Korinther. Da haben wir zwei Geistesgaben, die was mit Heilung zu tun haben. Und eines hat was sozusagen da mit der Kraft zu tun. Ich lese jetzt nicht alle vor, weil da geht es ja los mit Weisheit, Erkenntnis, dann kommt Glaube. Und dann heißt es ja, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen. Charismata Chiamaton. Ja, also hier haben wir wieder das Wort Chiasis drin, also Heilung, was sozusagen die Menschen berührt, dass sie wieder angeschlossen werden. Interessant hier in der Verbindung mit Charisma, ja, also eine besondere Gnadengabe, ein besonderer Ausfluss der Gnade. Also ich nur hier finde es tatsächlich das Wort Charisma und es zeigt, dass Heilung was mit der Gnade zu tun hat. Dass also wenn die Menschen mit der Gnade Gottes berührt werden, dass Heilung fließt. Und dann aber, was jetzt für uns heute noch spannender ist, einem anderen aber Wunderwirkungen. Und da steht im Griechischen Energemata, ja, also eine Energie, Dynamion. Also eine besondere Energie, eine besondere Kraft, ein richtiger Kraftschub, der kommt. Und das hat man in der Urgemeinde regelmäßig erfahren und Paulus erwartet sogar, es ist eigentlich, dass es in jedem Gottesdienst geschieht. Dass die Kraft Gottes sich punktuell nicht nur ein bisschen zeigt, sondern mal ganz stark zeigt, um eben in kurzer Zeit irgendeinen Umstand, eine Krankheit oder irgendwas anders schnell zu verändern. Und dann haben wir am Ende von 1. Korinther 12, da geht es da nicht mehr um die Charismen, sondern da geht es sozusagen um die Dienste, die Jesus in der Gemeinde etabliert. Und da heißt dann, und Gott hat gesetzt in der Gemeinde aufs Erste die Apostel, aufs Andere die Propheten, aufs Dritte die Lehrer. Ja, das kennen wir alle. Ja, es gibt einen Apostel, es gibt einen Propheten, es gibt einen Lehrer. Das haben wir anerkannt. Und danach kommt was, und das ist so anstößig, dass es alle Übersetzungen heute inzwischen, ich würde jetzt fast sagen, woke gemacht haben, also neu übersetzt haben. Luther 1912 übersetzt es in meinen Augen noch richtig. Luther übersetzt nämlich danach die Wundertäter. Ja, es gibt einen Dienst, der Wunder tut, ja, der Wundertäter. Im Neuen Testament, das heißt, es sind Menschen, die außerordentlich damit begabt worden sind, von Gott her Wunder zu tun. Könnt ihr euch das vorstellen, ja? Das ist so krass, wo du sag mir einen in irgendeiner Gemeinde, wo du sagen willst, das ist ein Wundertäter, ja? Und Paulus geht davon aus, dass du in jeder Gemeinde mindestens zwei Leute hast, die Wundertäter sind. Das ist nämlich Plural, ja? Es ist nicht der wichtigste Dienst, auch klar, aber es ist was ganz, ganz Entscheidendes. Ja, und danach kommen die Gaben, gesund zu machen und so weiter, alles Mögliche. Und dann in Vers 29 geht es nochmal darum, Paulus sagt, sind alle Apostel, sind alle Propheten, sind sie alle Lehrer, sind sie alle Wundertäter? Nein, natürlich nicht, nicht jeder ist in der Gemeinde ein Wundertäter. Ja, aus dem, was Paulus ja, dort schreibt, haben wir heute gemacht, es gibt keine Wundertäter mehr. Ja, von es sind nicht alle Wundertäter, haben wir gemacht, es gibt keine Wundertäter mehr. Genauso wie es viele mit den Propheten gemacht haben. Ja, es gibt keine Propheten mehr. Ja, hat alles aufgehört. Und das ist so krass. Dieses Neue Testament ist so durchdrungen von der wunderwirkenden Kraft. Es ist undenkbar ohne die wunderwirkende Kraft. Und wir müssen dringend in unserer Zeit zu diesem Standard des Neuen Testaments zurück. Wir brauchen die wunderwirkende Kraft und wir sehen hier, deshalb ist mir das so wichtig, dass Gott nicht nur es tun möchte, immer mal wieder, ja, sondern dass Gott, und jetzt kommt was, sogar einzelne Leute damit begnaden will, dass sie es, sagt es jetzt mal fast, permanent tun können. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja? Und das ist nicht irgendwo, ja, wir wissen, dass Gott ein Wunder tun kann und so nach dem Motto, Gott, wenn du willst, dann tu mal ein Wunder. Nee, so glaube ich, ist das im Neuen Testament nicht gemeint. Ja? Da ist eine Erwartung, da ist eine Selbstverständlichkeit, dass Gott es tut, da. Und wir müssen, ja, da wieder ringen, wir müssen zu Gott schreien, dass das wieder kommt. Und deshalb komme ich jetzt noch zu einem Punkt, den ich normalerweise nicht als letztes nehmen würde, aber was, glaube ich, mit uns heute viel zu tun hat. Weil es gibt in der Tat Blockaden und Widerstände, ja, die Kraft Gottes abwirken. Ja, und die gab es schon im Neuen Testament, die gab es sogar schon zu Zeiten von Jesus. Ja, und die gucken wir uns an, damit wir ganz am Schluss sagen, was ist denn jetzt unser Ziel? Was machen wir denn jetzt? Ja, erste große Ding, Unglaube. Matthäus 13, Vers 58. Jesus ist in Nazareth und da heißt, und er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Also, die Leute von Nazareth hatten so einen Unglauben an Jesus, weil sie so auf ihn natürlich geguckt haben, dass sie nicht, ja, Jesus als Sohn Gottes erkennen konnten. Und dieser Unglaube hat tatsächlich verhindert, dass Jesus Wunder tat. Und es ist auch nicht so, dass Jesus nicht wollte. Das kann man nämlich lesen in Markus 6, Vers 5, ist dieselbe Stelle. Da ist es noch etwas präziser, heißt, er konnte dort kein Wunderwerk tun. Ganz krass. Ja? Außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Also ein bisschen was ist noch geflossen. Ja? Aber er konnte, hier konnte, er war nicht fähig, ja, ist das Wort wieder dynamai, dort kein Wunderwerk, dynamis, ja. Im Griechischen ist es ganz anders, ja. Dynamai, dynamis, ja. Er war nicht fähig, ja, fähig zu sein, ja. Also eine Verdoppelung im Griechischen, ja. Das heißt, dieser Unglaube des Volkes hat wirklich die Kraft gestoppt, ja. Sie konnte nicht fließen, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass Unglaube aus unseren Reihen rausgeht. Ja? Das Zweite, wir haben gesehen, es hat alles miteinander zu tun, ist Gesetzlichkeit. Paulus schreibt, Galater 3, Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, also der Wunder tut. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ja, natürlich hier Glaube, ja, oder Gesetz. Also Gesetzlichkeit, wenn Gesetzlichkeit herrscht, du musst das und das tun. Wir glauben nicht an einen Gott der Gnade und einen Gott der Wunder, wenn wir denken, wir können es selber tun durch irgendwelche Regeln oder durch geistliche Prinzipien, damit Wunder geschehen, dann geschehen sie eben nicht. Ja? Wir brauchen den Gott der Wunder, wir brauchen eine Berührung mit dem Gott der Wunder und wir brauchen seine Wunderkraft. Wir brauchen keine geistlichen Prinzipien. Ja? Nach dem Motto 10 Schritte, wie sie ein Wunder bekommen. Ja, völlig falsch. Ja, es gibt nur einen Schritt, Berührung mit der wunderwirkenden Kraft Gottes. So bekommt man ein Wunder. Alles andere ist kein Wunder. Ja, also da hat Paulus schon ganz stark gekämpft. Und dann haben wir noch was, und das ist vielleicht auch ganz stark verbreitet und auch in unserer Zeit. Das Dritte ist nämlich falsche Lehre. Und da findest du eine Stelle, die hat mich wirklich geschockt im Neuen Testament, da ist Paulus richtig prophetisch, ja, ist wahrscheinlich der letzte Brief, den Paulus schreibt, 2. Timotheus 3, ab Vers 1, ich lese jetzt nicht alles, ein bisschen was habe ich euch hier aufgeschrieben, da fängt Paulus an, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Also er weiß von schweren oder harten Zeiten am Ende. Und dann geht es um Leute, wo es heißt, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Es ist eigentlich wie zu der Zeit von Jesus. Jesus kam in eine Zeit, wo es Pharisäer, Schriftgelehrte gab, die hatten eine Form der Gottesfurcht, tausende Regeln. Das waren die amtierende Klasse. Aber sie haben die Kraft Gottes verleugnet. Ja? Sie haben diese schlaue Frage gestellt, ja, welche von den x Ehefrauen denn dann sozusagen zu dir gehört bei der Auferstehung oder sonst so weiter. Und die anderen, die Sadduzäer, haben ja gar nicht an die Auferstehung geglaubt. Und dann sagt Jesus, ihr habt keine Ahnung, denn ihr kennt weder das Wort noch die Kraft Gottes. Hat gesagt, ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Deshalb ist euer Denken völlig falsch. Ihr stellt die völlig falschen Fragen und ihr erfahrt nichts. Und es wurde tote Religiosität. Und diese Religiosität, und es wird ganz, ganz spannend, ist die Religiosität, die Jesus umgebracht hat. Ja, es war der Konflikt. Und Paulus geht hier weiter. Von diesen sind die, die sich in die Häuser schleichen und Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Ich möchte jetzt mal etwas provokativ sagen. Es gibt Seminare und Seminare und Seminare und Seminare und unsere ganze Gesellschaft lernt und lernt und lernt und lernt und kommt doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, weil wir die Kraft Gottes verloren haben. Und dann heißt am letzten, auf die Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, das waren die Zauberer, ja, mit denen Mose bei der Befreiungsgeschichte die Auseinandersetzung hatte. So widerstehen auch sie der Wahrheit, Menschen verdorben in der Gesinnung, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Und da redet Paulus von einer Auseinandersetzung, wo er zurückgeht in die Befreiungsgeschichte des Alten Testaments und gleichzeitig vorgeht in die Endzeit und sagt, in der Endzeit wird sich das wiederholen, was zur Zeit der Befreiung bei Ägypten geschehen ist. Es ist ein ganz spannender Satz, den Paulus hier hat. Ja? Er sagt, in dieser Zeit, in der Endzeit, gibt es diesen Konflikt und es gibt eigentlich den Konflikt zwischen Mose und den Zauberern. Ja? Und die, die so fromm tun, betreiben letztendlich Zauberei. Das ist die Hauptaussage hier. Also wir haben es bei Religiosität, bei diesem religiösen System, ja, mit einem Zaubereisystem zu tun, was, und jetzt interessanterweise im Vergleich zu Ägypten, das politische System deckelt. Ja, beziehungsweise nicht deckelt, sondern unterstützt. Wir haben hier ein Zusammenarbeiten von dem falschen politischen System, das knechtet, was unterstützt wird durch die Zauberer, ja, und darauf nimmt Jesus und durch Paulus jetzt hier Bezug. Das heißt, am Ende der Zeit haben wir ein politisches System, was unterdrückt, was unterstützt wird durch ein geistliches System, was die wirkliche Kraft Gottes verleugnet und deshalb ein religiöses System ist, was dem Jahr der Befreiung widersteht. Ja? Und ganz ehrlich, diese Aussage, sie trifft 100% auf unsere heutige Zeit zu. Ja? Und du kannst sogar jetzt extremer werden, kann sogar noch in die amtierenden Kirchen reintun, wo die Kraft Gottes ja weg ist, ja, aber immer mehr sozusagen von den ehemaligen Freikirchen, die in dieses System reingehen und letztendlich hast du hier ein Wirken der Zauberei, ja, im christlichen oder im pseudochristlichen oder in ersatzreligiösen Gewand, ich sage jetzt nur mal so nebenbei auch noch grüne Religion, ja, und dieses ganze System verhindert die Kraft Gottes. Und ich sage euch, deshalb erleben wir zum Beispiel in Deutschland so wenig die Kraft Gottes. Aber was machen wir jetzt damit? Ja? Wir machen das jetzt nicht, damit wir zu dem Ergebnis gekommen sind. Jetzt wissen wir, warum wir hier so wenig Kraft Gottes haben. Ja? Aber vielleicht ist es wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen und ergreifen. Was hat denn Gott in der Zeit damals gemacht? Das Volk Gottes hat geschrien und dann hat Gott was gemacht. Er hat Mose gesandt. Und er hat Mose bevollmächtigt, gegen das System aufzustehen. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist die Antwort Gottes für unsere Zeit. Gott ist ein Gott der Kraft und der Wunder. Die Wunder gehören zur Heilsgeschichte immer und permanent dazu. Ja? Die Urgemeinde hatte permanent diese Kraft, hat sogar eine Dienstgabe der Kraft gehabt. Aber jetzt kommt das, was wir, glaube ich, manchmal noch nicht so richtig begriffen haben. Die Antwort Gottes auf es geschehen wenig Zeichen und Wunder war in der Zeit von Ägypten und in der Zeit von Jesus, war ja eine ähnliche Zeit. Nicht, dass Gott vom Himmel her Wunder getan hat, sondern die Antwort war, er hat einen Menschen gesandt, er hat Menschen gesandt, die er gesalbt hat. Er hat Wundertäter gesandt. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen heute Menschen, die gesalbt werden, ganz neu Wunder zu tun. Und so wie Gott damals Mose gesandt hat und gesalbt hat, Wunder zu tun, so wie Gott damals in der Zeit der Unterdrückung Jesus gesandt hat und gesalbt hat, Wunder zu tun, so wie Gott auch in der Zeit zum Beispiel von Elia und Ahab Elia gesandt hat in der schlimmen Zeit, ja, und so wie Jesus immer wieder auch in der Kirchengeschichte Menschen gesandt hat und gesalbt hat, dieses ganze religiöse System zu konfrontieren mit Zeichen und Wunder, so brauchen wir das heute. Und ich bin der Überzeugung, wenn wir uns aufmachen und danach schreien und wissen, das ist die Lösung Gottes. Und so wird es geschehen. Nicht Gott souverän und allein von oben, sondern Gott möchte seine Kraft auf uns geben. Ja, wir brauchen eine neue Welle der Kraft. Wir brauchen eine neue, ja, Berührung mit der Kraft Gottes. Dann, glaube ich, wird Gott auch genau das tun. Ich habe euch vorhin diesen Psalm 105 genannt. Und wenn du den Psalm genau liest, ist das eine ganz krasse Aussage. Heißt, er sandte Mose seinen Knecht und Aaron, den er auserwählt hatte. Dann heißt, sie taten unter ihnen, ja, also unter dem Volk und natürlich unter Ägypten, seine Zeichen. Mose und Aaron taten Gottes Zeichen. Ja, nicht Gott tat seine Zeichen, sondern Mose und Aaron taten Gottes Zeichen. Ja, und du siehst hier das, was ineinander fließt, was so krass ist. Ja, die hatten nicht die Fähigkeit von sich selbst, aber sie haben sie von Gott bekommen. Sie waren seine Repräsentanten auf dieser Welt und dann haben sie Gottes Zeichen getan. Ja, Mose hat den Stab erhoben und es wurde dunkel. Es war Gottes Zeichen und trotzdem hat es Mose getan. Ja. Was ist das für eine krasse Aussage für uns heute, dass Gott uns, ja, bevollmächtigen und salben will, seine Zeichen zu tun. Leute, lasst uns nicht mehr länger warten und schreien, dass Gott Zeichen tut, sondern lasst uns beten, dass Gott uns bevollmächtigt und salbt, seine Zeichen zu tun. Das ist nichts anderes wie, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa bis ans Ende der Welt. Und ihr werdet meine Zeichen tun, ihr werdet meine Wunder wirken und ihr werdet in der Kraft meiner Wunder beweisen den Völkern, dass Gott Gott ist. Ihr werdet das religiöse System, was immer größer wird, ja, das Falsche, konfrontieren. Ja, ihr werdet einen Konflikt auslösen zwischen dem politischen, falschen, religiösen System und meinem Reich, so wie es immer der Fall war. Ja, so wie es bei Mose der Fall war, so wie es in der ersten Urgemeinde der Fall war, so wird es auch jetzt der Fall sein. Aber ihr werdet Meine Zeichen tun inmitten der Nationen. Große Zeichen. Ja, Blut, Feuer und Rauchdampf. Ja. Und Nationen werden erschüttert werden, wenn sie meine Zeichen, wenn sie meine Wunder sehen. Ja. Und wenn wir diese Wunder nicht sehen, dann werden die Nationen nicht erschüttert. Ja. Das ist das, was Gott jetzt tun will. Das ist seine letzte Bewegung. Ja. Eine Bewegung der Kraft Gottes, eine Bewegung der außerordentlichen Erfüllung mit seiner Kraft. Ja, und um die wollen wir beten, um die wollen wir schreien und da wollen wir auch bekennen, du hörst nicht auf, Wunder zu tun. Ja, auch jetzt, ja, das ist jetzt, was Gott tun will. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Gottes so voll ist von dem Zeugnis deiner Wunder. Aber ich danke dir, Jesus, dass dein Wort auch ganz klar voll ist von dem Zeugnis, wie und ja, wie genau du Wunder tun willst. Ich danke dir, dass du Mose gesandt hast. Ich danke dir, dass du Elia gesandt hast. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Ich danke dir, dass du dann die Apostel gesandt hast und dass du Paulus gesandt hast. Und dass du immer wieder Menschen gesandt hast, dass du sie bevollmächtigt und dass du sie gesalbt hast, mit deinem Geist und mit deiner Kraft Wunder zu tun. Herr, und du siehst, in welchem armseligen Zustand wir heute sind. Herr, und deshalb bete ich, sende erneut Menschen, deine Boten, die du ausrüstest, mit dem Geist von Mose, mit dem Geist von Elia, ja, mit dem Geist, ja, von Jesus und den ersten Apostel, und die du salbst mit deiner Kraft, damit sie nicht ihre Werke, sondern deine Werke, deine Wunder tun können, in unserer Nation und in all den Nationen dieser Welt, dass die Nationen das Reich Gottes sehen, ja, dass sie das Evangelium live sehen und dass die Nationen das Evangelium hören. Und ich bete, Herr, dass du ja auch uns berührst, ja, dass du uns salbst, dass du uns mit deiner Kraft berührst, dass wir Wunder tun können. Nicht unsere, aber deine. Denn es ist Zeit, dass du Wunder tust. In Jesu Namen. Amen. Und deshalb singen wir am Schluss jetzt dieses Lied. Du hörst nicht auf, Wunder zu tun. Du bist ein Gott der großen Wunder. Amen.
Ich glaube an dich. Fromme, die singen, nur Jesus heilt. Mauern, sie fallen, wenn du beginnst, dein Reich zu bauen. Und jeder bekennt, Jesus, du lebst. Jesus, du lebst. Ja, ich glaube an dich.
Tausend Jahre wirkst du hier und jetzt.
Jesus, ich lege diese Proklamation jetzt über uns. Und ich lege diese Proklamation über unsere Häuser. Jesus, ich danke dir, dass eine Zeit kommt, wo du in den Häusern Wunder tun wirst. Ich danke dir, dass du Häuser aussondern wirst in dieser Zeit. Und du wirst in ihnen Wunder tun. Und deine wunderwirksame Kraft wird wieder zurückkehren. Und du wirst Leute wieder bevollmächtigen, Wundertäter zu sein, auch in diesem Land. Und in dieser ganzen Welt wirst du Leute bevollmächtigen, diese kaputte und verdrehte Welt wieder auf den Kopf zu stellen. In der Kraft von Zeichen und Wundern. Herr, ich proklamiere, dass diese Zeit kommt, wo Engel an der Seite von Menschen in Gebiete reingehen werden. Sie werden außergewöhnliche Wunder tun. Nicht nur Heilungswunder, sondern auch Naturwunder. Wunder an und in der Natur, Herr. Herr, wo ja Flutkatastrophen abgewehrt werden, ja, wo Dürre beendet wird und wo viele andere Dinge ja durch die wunderwirkende Kraft und durch das Gebet geschehen werden, auch wie in der Zeit von Elia. Herr, ich danke dir, dass dein Wort sagt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Herr, ich danke dir, dass auch diese Menschen im Geist des Elias kommen werden mit einer außergewöhnlichen Kraft, Gottes Wunder zu tun, Herr. Herr, wo die Nationen erschüttert werden. Herr, ich danke dir, dass in den Häusern, in diesen Häusern, in diesen Lichthäusern, der Glaube an dieses Wirken Gottes zunehmen wird und dass durch den Glauben auch deine Aktivität und deine Kraft und deine Salbung zunehmen wird. Herr, ich danke dir, dass ein geistliches Wachstum sein wird in diesen Häusern, was über die Probleme dieser Zeit hinauswächst, Herr. Herr, ich danke dir, dass Menschen dort, ja, geboren werden, wachsen werden, die ihren Kopf in der Himmelswelt über den Wolken haben werden, die den Gott der Wunder kennen werden und die wissen, dass du ihnen ihren Stab geben wirst, mit dem sie Hexerei und den Geist des Antichristen hier auf dieser Welt konfrontieren werden. Und sie werden sagen, lass los. Lass los, lass diese Nation, lass diese Menschen los. Danke, Herr, dass du ein Gott der Wunder bist. Und dass auch unsere Zeit keine Zeit der Nichtwunder mehr sein wird und bleiben wird, sondern dass unsere Zeit verwandelt werden wird zu einer Zeit der Wunder, zu einer Zeit von deinen Wundern. In Jesu Namen. Halleluja. Gott segne dich und ich wünsche dir einen wunderbaren Frühlingstag. Wenn du vielleicht heute noch rausgehst und das Erwachen der Natur siehst, dann denk immer an diesen Gott der Wunder. Denk an diesen Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und denk an die Auferstehungskraft, ja, wo Paulus sagt, dass sie nicht nur Gott irgendwann hat wirken lassen, sondern wo Paulus sagt im Epheserbrief, dass sie in dir wirkt. Und diese Auferstehungskraft wird uns in die Pläne Gottes hineinwachsen lassen, dass die wirklichen Pläne Gottes geschehen. Halleluja. Amen.